Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Benzin, Strom, Gas, all das ist teurer geworden in den letzten Wochen und so wie es aussieht, werden die Preise auch weiterhin steigen. Die meisten ärgern sich dann vielleicht, wenn sie an der Zapfsäule stehen oder die neue Stromrechnung ins Haus flattert. Für manche sind die steigenden Preise aber auch ein existenzielles Problem. Denn wer ohnehin nur wenig Geld zum Leben hat, der hat jetzt gar nichts mehr. Annette Kammerer über Menschen am Existenzminimum.
Es waren gerade einmal rund 200 Euro, die Katharina Well in eine Katastrophe zu stürzen drohten.
Ja, irgendwann war auch dann der rote Zettel drin. Und ja, also da steht eigentlich ein Datum drauf mit einer Uhrzeit, bis wann man die Zahlung zu leisten hat, ansonsten wird halt abgeklemmt.
Well, die eigentlich anders heißt, ist damals, als der rote Zettel in ihrem Briefkasten landet, Ende 20. Alleinerziehend und verschuldet. Neben Handy- und Mietschulden hat die Schwerinerin auch Stromschulden. Und weil sie die rund 200 Euro aus der Jahresendabrechnung nicht begleichen konnte, drohte ihr der Versorger mit einer Stromsperre.
Das ist, man steht erstmal, ja, vor einer Stallmauer, die nicht zu bewältigen ist, so in etwa, ne, so.
Doch kein Strom bedeutet für die junge Mutter bei weitem nicht nur kein Licht, kein heißes Wasser und keinen Herd zum Kochen zu haben. Im schlimmsten Fall nimmt das Jugendamt auch noch das eigene Kind in Obhut.
Man ist, wie gesagt, arbeiten, man tut schon und tut. Und dann in der Angst zu sein, dass das irgendwie darauf dann zurückfällt, was das Kind und die Familie angeht, dann wird es wirklich holprig, ne? Also mehr wie arbeiten kannst du ja nur auch nicht gehen.
Dabei arbeitet Katharina Well Vollzeit. 40 Stunden im Callcenter, wie sie sagt, auch mal am Wochenende, auch mal in der Nacht. Aber immer nur knapp über Mindestlohn. Als ihr mit dem roten Zettel die Stromsperre drohte, wendete sie sich an die Volkssolidarität.
Volkssolidarität, Schuldnerberatung, Rosendahl, guten Tag.
Katja Rosendahl leitet in Schwerin die Schuldnerberatung. Im Jahr berät sie rund 1000 Menschen. 80% von ihnen haben auch Stromschulden, so Rosendahl.
Wir haben immer wieder Anfragen, wie man es regeln kann und Stromsperren verhindern kann. Aber wir sehen auch, dass wer überschuldet ist, üblicherweise auch Stromschulden hat. Weil es ein so hoher Kostenfaktor ist, der nur schwer regelbar ist mit staatlichen Leistungen oder mit einem Niedriglohn.
Unter Rosendahls Klienten ist beispielsweise der Geflüchtete, dem sie den Strom abgestellt haben, die alleinerziehende Mutter mit psychischen Problemen, der mit dem Strom auch das Kind weggenommen wurde, oder der Frührentner, der plötzlich mehrere tausend Euro hätte nachzahlen müssen.
Also wir diskutieren darüber, dass jeder einen Anspruch hat auf einen Internetanschluss, aber dass es Menschen gibt, die keinen Strom haben, weil sie es sich nicht leisten können. Ich wünsche es jedem, dass er nicht merkt, ob er 300 Euro Nachzahlung machen muss. Aber es gibt halt viele Menschen, die schon bei einer Rechnung von 150 Euro, die kommt, Schweißausbrüche kriegen.
Tatsächlich sind die Preise für Strom, Gas oder Heizöl stark gestiegen. Heizöl beispielsweise kostet heute gut doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Gas ist fast ein Drittel teurer und auch die ersten Stromversorger ziehen die Preise an. Preisentwicklungen, die selbst Julia Panke von den Stadtwerken Schwerin ungewöhnlich findet.
Es ist wirklich, wirklich krass, möchte man eigentlich schon sagen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen hier, die sind 20, 30 Jahre im Unternehmen. Die sagen, sowas haben sie noch nicht erlebt in dem Ausmaß. Die Gaspreise am Terminmarkt haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht. Und das ist schon erschreckend.
Selbst Grundversorger sehen sich mittlerweile gezwungen, die Preise bald anzupassen, wenn sie es nicht schon getan haben, erklärt Julia Panke.
Das wird überall kommen. Also ich kann mir nicht, außer die irgendwelche Wettbewerber beziehen ihre Gasvorräte, ich weiß nicht, von einem anderen Planeten, aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie es gehen kann, dass jemand ohne Preisanpassung auskommt. Wir sehen ja jetzt sogar schon, dass andere Anbieter, ich sag mal, Aufnahmestopp für Neukunden haben, weil sie sich erstmal komplett neu aufstellen müssen, weil so eine Situation einfach noch nicht da war.
Diese überall steigenden Preise stellen vor allem Haushalte mit geringem Einkommen vor ein existenzielles Problem, warnt Rosendahl von der Volkssolidarität.
Es wird für die Menschen viel, viel schwerer, die Stromsperre zu verhindern. Es kommt zu hohen Nachzahlungen in der Verbrauchsabrechnung. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil ich sag mal, gerade ohne Strom zu leben, ist schon ein ziemlich harter Faktor in einem Land wie Deutschland.
Schwierig wird es vor allem für Haushalte, die Sozialleistungen beziehen. Denn bei Hartz IV beispielsweise ist auf den Euro genau festgelegt, was für Heizung ausgegeben werden darf und was für Strom drin ist.
Wir haben im Moment eine extrem belastende Situation,
erklärt Dennis Peikert, Referent in der Abteilung Sozialpolitik beim Sozialverband Deutschland, SOVD.
Wir haben als SOVD schon sehr lange, etliche Jahre gefordert, dass die Regelsätze ansteigen sollen. Dann kam die Pandemie, da haben wir gesagt, es geht so nicht weiter. Wir brauchen einen monatlichen Zuschuss für Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger von 100 Euro. Und jetzt sind wir in der Situation, durch die Regelfortschreibungsverordnung haben wir ja die Erhöhung für nächstes Jahr von 2-3 Euro, was aber natürlich bei einer Inflation von 4% eigentlich eine Kürzung bedeutet.
Doch Sozialleistungen zu erhöhen sei nur ein Mittel, das der Politik zur Verfügung stehe. Europäische Nachbarländer reagierten im Gegensatz zu Deutschland längst auf die steigenden Preise, so Peikert.
Wenn man schaut, Frankreich hat eine Tarifbremse für Strom und Gas angekündigt, will ärmere Haushalte um 100 Euro entlasten. Italien will 3 Milliarden ausgeben, um Haushalte einen Teil ihrer Strom- und Gasrechnung zu erlassen, zum Beispiel durch Steuersenkungen. Also da sind schon konkrete Maßnahmen angekündigt und in Deutschland passiert eigentlich wenig, was natürlich auch den aktuellen Verhandlungen geschuldet sein mag, aber es ist natürlich schwierig, vor allen Dingen für die Leute, die es aktuell betrifft.
Es sind vor allem Menschen wie Katharina Well, die unter den steigenden Preisen leiden, die noch nicht einmal ein paar hundert Euro auf der hohen Kante liegen haben und die in einem Land wie Deutschland von der Hand in den Mund leben.
Man zahlt in einem Dreimannhaushalt hier 75, 80 Euro. Das finde ich schon alles eine Hausnummer, ne? Also, ja. Dann nochmal 20 Euro drauf. Also, weiß ich nicht. Ich will die neue Abrechnung, Jahresabrechnung auch, ja, wenn die einen reinflattert, dann wird einem schlecht.
Seit 3 Jahren ist die heute Anfang 30-jährige Schwerinerin schon in der Privatinsolvenz. Eigentlich wollte sie dieses Jahr den Ausstieg aus den Schulden schaffen, dann aber kam Corona, jetzt das Leben, das immer teurer wird.
Ich hätte jetzt nach 3 Jahren eigentlich gedacht, dass ich rauskomme, ja, aber ich muss nochmal 2 Jahre ran.
Angesichts der steigenden Energiepreise kommt insbesondere aus Osteuropa jetzt Kritik am europäischen Emissionshandel auf. Viktor Orbán macht sogar die EU-Klimaschutzpläne dafür verantwortlich. Fachleute widersprechen dem zwar, aber ganz generell muss eine Antwort gefunden werden auf die Frage, wie kann Klimapolitik sozialverträglich gestaltet werden? Ann-Kathrin Büsker hat zusammengetragen, welche Maßnahmen zurzeit von Parteien und Verbänden diskutiert werden.
Spricht man Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, auf die derzeit hohen Energiepreise an, so ist ihm zunächst eine Feststellung besonders wichtig.
Wenn im Moment an den Tanksäulen die Preise durch die Decke gehen, dann hat das erstmal nicht mit Klimapolitik zu tun.
So Schneider vergangene Woche bei einer Pressekonferenz der Klimaallianz, in der sich auch der Paritätische organisiert. Tatsächlich ist es derzeit vor allem die hohe Nachfrage auf den Weltmärkten, die auf zu geringe Fördermengen trifft und deshalb die Preise hochtreibt. Die CO2-Bepreisung hat Benzin seit Anfang des Jahres laut Angaben des Umweltministeriums nur um etwa 7 Cent pro Liter teurer gemacht. Doch in Summe sind die Preiserhöhungen belastend, deshalb fordert Schneider schnelle Hilfe.
Wir müssen ganz zielgerichtet Untereinkommensschichten entlasten. Was da zum Teil diskutiert wird mit Deckelung von Benzinpreisen oder jetzt haben wir auch gehört, Herunterfahren von Steuern auf Energie, ist eine Politik mit der Gießkanne, die erstens kontraproduktiv ist, ökologisch betrachtet und die wir uns auch nicht mehr leisten können.
Der Paritätische fordert, zielgerichtet das Wohngeld zu erhöhen sowie die Kriterien zur Auszahlung zu verändern, sodass mehr Menschen davon profitieren können.
Beim Wohngeld müssen wir die Warmmiete und nicht die Kaltmiete zur Grundlage der Wohngeldberechnungen machen und wir müssen die Einkommensgrenzen ausweiten, zu denen man berechtigt ist.
Nur so könnten steigende Energiekosten auch wirklich abgefedert werden, nicht nur in der aktuellen Preiskrise. Eine solche Erhöhung hatten die Grünen angesichts der aktuellen Preisentwicklung bereits ins Spiel gebracht. Gehen die Ampelpartner mit, könnte die Erhöhung zum Jahreswechsel umgesetzt werden. Auch bei Öl und Gas macht die CO2-Bepreisung derzeit nur einen Bruchteil der teils enormen Preissteigerungen aus. Dennoch kann diese für Geringverdienende zu einem Problem werden, denn sie wohnen besonders häufig zur Miete. Die derzeitige Regelung ermöglicht es Vermietern, die CO2-Preise 1:1 an ihre Mieter weiterzugeben.
Damit verfehlt der CO2-Preis da schon mal seine Lenkungswirkung,
ist SPD-Umweltministerin Svenja Schulze überzeugt. Die SPD will deshalb eine Aufteilung der Preise zwischen Vermieter und Mieter, was in der scheidenden Regierung am Unwillen der Union gescheitert war. Die Grünen wollen komplett die Vermieter in die Pflicht nehmen. Zuletzt machten mehrere Bundesländer in dieser Sache Druck. Es könnte also zeitnah eine Lösung geben. Die Lenkungswirkung des CO2-Preises zielt bei Gebäuden auf den Einbau fossilfreier Heizungen und energetische Sanierungen. Doch so wichtig diese aus klimapolitischer Sicht sein mögen, sie drohen den knappen Wohnraum noch teurer zu machen. Denn Sanierungen können zu steigenden Mieten führen. Für Ulrich Schneider vom Paritätischen ist deshalb klar:
Bei der energetischen Gebäudesanierung, die noch deutlich stärker gefördert werden muss als heute, dass sie aber nicht dazu führen darf, dass Mieten steigen über den Einspareffekt hinaus. Mit anderen Worten, es kann nur so viel erhöht werden, wie bei der Warmmiete durch die energetische Sanierung eingespart wird, sodass das für den Mieter kostenneutral bleibt.
Aus Schneiders Sicht kann es die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen aufs Spiel setzen, wenn sie nicht ausgeglichen werden. Den ökologischen Umbau hält aber auch der Paritätische für unausweichlich und sieht darin Chancen für eine gerechtere Gesellschaft. Ein Beispiel dafür könnte der Verkehrssektor sein. Hier herrscht derzeit eine klare steuerliche Begünstigung des fossilen Individualverkehrs, wie das Umweltbundesamt erst kürzlich in einer Studie zu umweltschädlichen Subventionen festgehalten hat.
Es ist schon verrückt, dass wir inzwischen einige Milliarden ausgeben für die Förderung von Elektromobilität. Aber wir geben ein Mehrfaches aus zum Erhalt der Verbrennertechnologie. Das passt nicht zusammen. Das muss diese Koalition ändern.
Erläuterte in der vergangenen Woche Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Herrmann in Berlin. An die Pendlerpauschale wollen die Grünen dennoch kurzfristig nicht ran. Das deutete Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt mit Verweis auf die ländlichen Räume an. Die Pauschale war 2021 zum Ausgleich der CO2-Bepreisung erhöht worden. Ab Kilometer 21 auf je 35 Cent. Davon profitieren aber vor allem Gutverdienende. Die Grünen setzen hier eher auf eine mittelfristige Verkehrswende mit einem deutlichen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Winfried Herrmann gibt für Baden-Württemberg eine Mobilitätsgarantie.
Wir wollen erreichen, dass im ganzen Land, in Stadt und im ländlichen Raum, die Menschen mobil sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und zwar mindestens im Stundentakt, zu Hauptverkehrszeiten im Halbstundentakt, im Ballungsraum Halbstundentakt, Viertelstundentakt. Auch im ländlichen Raum wollen wir in 2030 den Halbstundentakt haben.
Dies könnte Mobilität auch für jene einfacher machen, die sich kein Auto leisten können oder wollen. Als kurzfristige Maßnahme zur Entlastung im Verkehr fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband ein Mobilitätsgeld. Dieses solle einkommensunabhängig von der Steuerschuld abgezogen werden, im Gegensatz zur fahrtgebundenen Pendlerpauschale. Der VZBV macht sich darüber hinaus für eine Pro-Kopf-Prämie aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung stark, unter dem Stichwort Klimascheck. Aus Sicht von Brigitte Knopf, Mitglied im Expertenrat für Klimafragen, könnte das große soziale Effekte haben.
Das hat eine sehr vorteilhafte Wirkung für ärmere Haushalte, weil die nämlich sehr wenig CO2 eigentlich verbrauchen und dann trotzdem diese Pro-Kopf-Pauschale zurückbekommen und dadurch oftmals besser gestellt sind.
So Knopf im Sommer im Interview mit dem Deutschlandfunk. Aus ihrer Sicht ist genau das auch der Vorteil der CO2-Bepreisung im Vergleich zu Verboten. Die generierten Einnahmen können für kompensierende Maßnahmen verwendet werden. Bislang fließt ein Teil ja in die Absenkung der EEG-Umlage, um den Strompreis zu stabilisieren. Von der Pro-Kopf-Prämie könnten Knopfs Untersuchungen zufolge aber mehr Menschen profitieren und sie könnte das Bewusstsein für Klimaschutz schärfen, da die Menschen merken:
Okay, wir kriegen auch was zurück. Wir haben weniger CO2 verbraucht, wir haben hier eingespart, wir waren ein Haushalt, wo wir auch darauf geachtet haben, dass nicht zu viel geheizt wird. Und deswegen kriegen wir am Ende des Jahres einen Scheck von 100 Euro zurück.
Zwar gibt es für eine solche Zahlung noch keinen administrativen Weg, inzwischen aber zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen ob der sozialen Vorteile und möglicher praktischer Umsetzungen. Eine solche Pro-Kopf-Prämie fordert auch das Umweltbundesamt, das sich für deutlich steigende CO2-Preise stark macht. Mit Blick auf die Parteien finden sich solche Ideen bei den Grünen, sie nennen es Energiegeld, und bei der FDP, dort heißt es Klimadividende. Dass sozialer Ausgleich beim Klimaschutz wichtig ist, haben die Parteien auf dem Schirm. Und steigen die Preise für CO2-Zertifikate, bleibt auch mehr Spielraum für sozialen Ausgleich. Aber er wird eben auch dringlicher.